Es ist uns beiden auch ein Bedürfnis, euch allen ganz herzlich zu danken für allen Rückhalt, den ihr uns gebt. Ich bin heute Morgen auch gefragt worden, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, das ist so. Heute bin ich ganz froh, dass ihr meine Beine nicht sehen könnt, weil die sind sehr wackelig. Und nichtsdestotrotz war es uns am Mittwoch und heute auch natürlich ein Anliegen, in unserer Gemeinde zu sein. Miteinander unterwegs zu sein und zu bleiben und gerade da auch das zu spüren, wirklich, wie viele Leute für uns beten und ja, uns den Rücken stärken. Und so wie wir es eben halt auch in den Lesungen gehört haben, Gott tröstet. Und das erfahren wir auch als ganze Familie. Von daher, ja, Treffpunkt Stall. Da möchten wir hin, jedes Jahr aufs Neue. Aber gibt es eigentlich noch irgendetwas Neues, was ich euch sagen könnte? Er sagt so jetzt, ja, dieses Jahr, wow, jetzt packt er nochmal so richtig eine Schippe drauf und jetzt hören wir mal Weihnachten at its best. So richtig nochmal, oder habt ihr nicht doch schon zu allem irgendwann, irgendwo, irgendwie eine Predigt gehört? Aber deshalb möchte ich euch umso mehr einladen zum Treffpunkt Stall. Kommt und seht, macht euch auf den Weg. Das war mal ein Liedtext oder ein Beginn eines Liedtextes und mich hat das sehr berührt. Kommt und seht, macht euch auf den Weg. Weihnachten oder die Adventszeit ist etwas, was uns in Bewegung bringen will. Gott kommt zu uns und wir können uns auf den Weg machen, egal wie oft wir es gehört haben, aber mitzugehen, dem Kind in der Krippe zu begegnen, von dem wir wissen, es ist nicht Kind geblieben, klar. Gott kommt zu uns und ihr könnt mitgehen. Mitgehen, um Gott selbst zu begegnen. Trotz Corona, dem können wir nahe kommen, ohne Gefahr für Leib und Leben. Ganz im Gegenteil, welcher Gott wird das sein, der so klein und harmlos zu uns Menschen gekommen ist, niedlich fast. Denn das sind eigentlich die Reaktionen, die Kinder immer hervorrufen. Wie niedlich, wie süß, ganz der Papa, ganz die Mama, irgendwo, man guckt ins Gesicht. Dieser Gottesdienst soll einfach dazu dienen, dass wir uns gemeinsam aufmachen und nach Bethlehem gehen. Ich weiß, in einer vor vielen, vielen, vielen Jahren, ich muss sagen Jahrzehnten, krippenspielmäßig natürlich, die Hirten einen Text daraus, lasst uns gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die uns der Herr kundgetan hat. Das selber, das, was Gott uns mitteilt, nachzuverfolgen. Die Advents- und Weihnachtszeit ist nicht nur besinnliche Zeit. Damals, Jessica hat das schon so ein bisschen angekündigt, das war nicht besinnlich. Das war eine Zeit des Umbruches. Es war eine unruhige Zeit. Aber es war eben halt auch nicht nur Zeit der Hetze, auch nicht nur Zeit der Angst oder Zeit der Hoffnung. Es war Zeit der Bewegung. Und das kann, und ich glaube, das muss es auch immer wieder für uns sein, eine Zeit, die uns nicht zu all die Lidl und so weiter treibt. Da sind wir ja schon längst gewesen, seit Ende September. Das haben wir. Aber eine Zeit, die uns Gott näher bringen könnte. Gott kommt zu uns Menschen, er kommt uns ganz nah und wir können uns auf dem Weg zu ihm machen. Ich trage eine Eule nach Athen, Advent heißt Ankunft. Aber ist uns dieses Unglaubliche eigentlich so bewusst? Mir geht es in diesem Jahr wirklich wieder einmal durch und durch. Der unfassbare Gott, der das ganze Weltall geschaffen hat, könnt ihr euch das vorstellen? Lichtjahre? Dieser große, unvorstellbare Gott wird klein, wird ganz klein und parkt sich in einer Krippe auf einem einzigen Planeten, kommt zu uns Menschen aus Liebe, weil wir nicht zu ihm kommen können. Advent bedeutet für mich, ich entwickle Sehnsucht nach Gottes Nähe, ganz neu. Oder wieder neu, persönlich, jetzt, gerade die Adventszeit hilft uns, diese Sehnsucht wachzuhalten. Wir dekorieren doch nicht nur, wir warten, wir hoffen, wir blicken dem Kommen Jesu entgegen. Und wir halten die Sehnsucht wach, es bleibt nicht alles so, wie es ist. Es muss nicht immer so weiterlaufen. Und coronamäßig wissen wir momentan überhaupt nicht, wie es weiterläuft. und weltgeschehensmäßig, wenn ich mir das in der Bibel angucke, dann müsste ich sagen, die Kurve geht eher in die Richtung, als das, was wir uns wünschen, irgendwo zumindest wieder der Blick nach vorne. Nein. Also machen wir uns auf zum Treffpunkt Steil. Kommt und seht. Jeden Sonntag, soll ich sagen, kommen wir vielleicht der Krippe ein Stück näher, entdecken wir vielleicht eine andere Facette. Und die erste Station ist dieses: Gott bereitet vor. Auf den ersten Blick, ich weiß ja, wie spannend ihr Vorbereitungen erlebt auf irgendetwas. Ist das so ein Kribbeln in der Luft? So ein, ja, endlich. Ich weiß, bei Kindern ist es immer da, wenn die wissen, Oma, Opa kommen, dann ist es schön. Und Martina hat das auch von unserer jüngsten Enkeltochter gehört, eben halt auch, wie schön das ist, dass die Oma da ist. Kommst du wieder? So, da ist Spannung da. Oder als Kind die Spannung in der Advents- und Weihnachtszeit, wann ist es denn endlich soweit? Oder noch einfacher, habt ihr es, Fahrt mit Kindern im Auto, wann sind wir endlich da? Das kann nach 5 Minuten schon kommen, nach 10 Minuten, also diese Spannung, doch, da könnte etwas passieren. Und wir bereiten uns vor, wenn ihr auf Urlaubsreise geht, dann sagt ihr nicht morgen, also es geht um 9 Uhr geht's los, um 8 Uhr fange ich an zu packen. Das gibt Stress. Nein, da muss ich ja je nachdem schon am Flughafen sein. Also geht gar nicht. Wir bereiten uns vor. Und wem sage ich das? Wer Unterricht vorbereitet, der macht das auch nicht zwischen Haustür und Klassenzimmer. Geht auch nicht. Also, wenn ihr Predigt vorbereitet, einen Vortrag oder ganz egal, das braucht Zeit. Das geht nicht mal so eben. Also, Gott bereitet vor. Allen Ernstes, wenn ihr die ganzen Texte eben mitverfolgt habt, dann merkt ihr, das ist wahnsinnige Vorbereitungszeit. Gott macht sich wahnsinnig viel Mühe, damit alles zu seiner Zeit wirklich passieren kann. Gott hat ein Ziel vor Augen. Er verfolgt es, er gibt es nicht preis durch die Jahrhunderte hindurch, sondern er hält an seinem Ziel fest. Und dieses Ziel ist ein wirklich sehr, sehr langfristiges. Auf den ersten Seiten der Bibel begegnet uns das schon. Kurze Zeit, nachdem Gott das ganze Weltall geschaffen hat, passiert die Katastrophe. Das, was der Super-GAU ist. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das Unvorstellbare. Der Mensch wendet sich gegen seinen Schöpfer. Er will unabhängig sein. Er ist größenwahnsinnig. Er will sein wie Gott. Und das waren nicht nur die beiden am Anfang. Das kriegen wir heute noch genauso hin. Wir brauchen Gott nicht. So habe ich immer wieder den Eindruck. Fragt in der Advents- und Weihnachtszeit, warum und wozu? Das ist ein heimeliges Gefühl, Familienfest und was alles so zusammenkommt. Ein Fest der Gefühle. Und Gott zieht die Konsequenzen daraus und schmeißt den Menschen raus. Raus aus seiner unmittelbaren Nähe. Raus aus seiner Gemeinschaft. Und trotzdem zieht er gleichzeitig einen Rahmen auf. Einen Rahmen auf für seine Vorbereitung. Gott spricht davon, dass ein Nachkomme Evas, Jesus Christus, in diesen Riss treten wird. Zwischen Gott und Mensch. Nicht wir schaffen das, sondern dass durch seinen Tod wieder Frieden geschaffen wird. Spannend finde ich das immer wieder zu lesen. Und von diesem Frieden singen dann die Engel bei der Geburt Jesu. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das größte und unvorstellbarste Ereignis der Weltgeschichte. Jedes Jahr wird ein Jahresrückblick gehalten, aber eigentlich müsste das immer und immer wieder neu aufs Tableau kommen. Das größte Ereignis, Gott wird Mensch. Und in dieser Vorbereitungszeit hat Gott nichts dem Zufall überlassen. Ich habe bewusst mal so einen roten Faden, ich wollte mir keinen umhängen, das fand ich kitschig. Aber sagen, versucht mal, diesen roten Faden Gottes nachzuverfolgen. Durch diese Verheißungen, durch diese Worte hindurch. Gott bereitet vor. Das war nicht von jetzt auf gleich. Und das galt im Blick auf die Geschichte mit dem Stall. Aber dieser rote Faden, der spannt sich noch viel weiter. Der ist ja noch nicht am Ende. Der ist ja nicht abgespult und abgerollt. Hinter den Kulissen der Weltgeschichte ist Gott immer noch am Werk. Vielleicht merken wir es manchmal gar nicht. Manchmal nehmen wir es nicht wahr. Und doch, Gott verliert sein Ziel nicht aus den Augen. Damals nicht, heute nicht, mit dir nicht. Und ich möchte so mit vier Stichwortpaaren versuchen, diesen Rahmen ein Stück nachzuverfolgen. Ein erstes dabei, Verheißung und Erfüllung. Ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt, wenn ihr das Stichwort Verheißung hört. Was steckt dahinter? Einmal könnte man sagen, Verheißung, naja, das ist so etwas wie Versprechen, Versprechung. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so die ganze Regierungsbildung verfolgt. So, mit all dem, was dann so an Gedanken da ist, wo man ringt und kämpft miteinander oder vor irgendwelchen Wahlen, die Wahlprogramme. Man macht sich Gedanken, da gibt es viele Versprechungen und dann nachher muss ich zeigen, was kann überhaupt, kann. Ich sage noch gar nicht, dass sie es nicht wollen, aber was kann überhaupt durchgehalten werden? Für mich hat Versprechen so etwas, naja, doch einen zumindest negativen Beigeschmack. Und nicht zuletzt auch durch manches Werbeversprechen. Da wird auch alles Mögliche gezeigt und das funktioniert immer alles ganz toll. Kauft euch das Gerät, probiert es zu Hause aus und dann merkt ihr, so sieht die Realität aus. Es ist manchmal ganz spannend, so Bewertungen zu lesen, wie das dann so in der Realität aussieht und wie sich das zu dem Versprechen verhält vorher. An sehr vielen Stellen begegnen uns Versprechungen. Ich weiß nicht, wie gerne und wie freimütig ihr mit Versprechungen seid. Das mache ich ab sofort anders. Das erledige ich sofort. Kommt sofort, natürlich. Scheinbar brauchen wir das. Wir brauchen solche Versprechen, solche Sätze, weil da steckt ein Stück Zukunftsperspektive hin. Da setze ich mir so eine Markierung, da hoffe ich dem entgegen. Das strahlt etwas aus wie Zuversicht, wie Hoffnung für die Gestaltung und für die Planung unseres Lebens. So ein Versprechen, ein Blick nach vorne. Und das macht es, glaube ich, auch in Zeiten von Corona so schwer, zu sagen, ich weiß ja gar nicht, zumindest was das anbelangt. Da kann mir keiner ein Versprechen geben, da kann keiner eine Markierung setzen, sondern wir sind im Nebel unterwegs. Also es ist nicht so einfach. Aber Werbepsychologen wissen, das mit den Versprechen sehr gut zu nutzen. Sie nutzen das unsere menschlichen Bedürfnisse für ihre Zwecke aus. Und dann wird eben halt etwas benannt, etwas versprochen. Und manches finde ich interessant dabei, dass manche dieser Versprechungen durchaus fast religiös klingen. Da wird eine Sinnstiftung passierter. Aber Zuverlässigkeit eines Versprechens hängt für mich zumindest zuallererst einmal von einem Faktor ab. Und zwar von dem Faktor, wer gibt denn dieses Versprechen? Wer ist derjenige, der mir das, wenn ich dann gleich sage, mir begegnet irgendwer und der macht einfach mal ein Versprechen oder der hat schon so viele gebrochen, dann glaube ich dem das nicht mehr. Dann ist das so inflationär. Eins nach dem anderen funktioniert nicht. Die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel, die Zuverlässigkeit steht auf dem Spiel und vielleicht auch noch eine andere Facette dabei, meine Beziehung zu dem Urheber spielt auch durchaus eine Rolle. Wenn meine Frau mir etwas zusagt, dann weiß ich, wer mir das zusagt, ganz klipp und klar. Also, und gerade im Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit ist es für uns wichtig, die vielen. Und jetzt bleibe ich doch mal bei dem Begriff Verheißungen. Aber es sind Versprechen Gottes, es sind Zusagen Gottes, uns die vor Augen zu führen, die schon damals in Erfüllung gegangen sind. Gott gibt Garantie. Wenn wir etwas durch die Jahrhunderte hindurch eigentlich wissen könnten, ist, dass Gott zuverlässig und treu ist. Ganz klipp und klar. Im Blick auf den Advent beschäftigt mich jedes Jahr aufs Neue ein Vers, ich habe ihn nicht mit notiert, aber aus Galater 4, Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott setzt diesen Termin. Gott sagt, jetzt passiert's. Jetzt geht es los. Als es dran war. Und wenn Gott uns etwas verheißt, dann hat Gott auch etwas damit beabsichtigt. Und zwar Vertrauen. Er wirbt geradezu um unser Vertrauen. Er zielt auf unseren Glauben ab. Verheißungen wollen unser Leben bestimmen. Sie sind wie so ein Leitstern. Vielleicht haben wir gerade aus diesem Grund auch so viele Sterne in der Advents- und Weihnachtszeit, Leitsterne. Für mich waren diese Verse, die wir gelesen haben, das sind für mich Sterne des Advents, die schon im Alten Testament aufleuchten und die ein Licht nach vorne hin ausstrahlen. Gott verspricht nicht nur irgendetwas, Gott verspricht sich selber. In seinem Namen, Jahwe, da steckt es schon drin. Ich bin immer für dich da, ich bin immer für dich ansprechbar. Oder das, was ich uns auch gerne beim Beten vor dem Gottesdienst zuspreche, Immanuel, ein einziges Wort, aber Gott mit uns. Das erlebe ich, das erwünsche ich mir für uns. Welche Verheißungen fallen euch ein? Welche Zusagen Gottes? Wo habt ihr sein Reden, sein Tragen, seine Zuverlässigkeit erlebt? Wo hat das Spuren hinterlassen? Verheißung und Erfüllung. Und deswegen auch dieser Regenbogen. Das hat Gott nämlich auch eingehalten. Ein ganz grandioses Versprechen Gottes. Also, Gott bereitet vor Verheißung und Erfüllung. Ein zweites Paar, Dunkelheit und Licht. Wir erleben das ja gerade in dieser dunklen Jahreszeit. Manchmal ist das ja geradezu, man merkt es morgens, wird es gar nicht so richtig hell und dann sagst du, oh, eigentlich habe ich gar keine Lust aufzustehen, am besten die Bettdecke nochmal rüber und nochmal umdrehen. Geht nur, in den meisten Fällen klappt es nicht. Und dann am Tag fällt ein Licht einer Kerze oder im Sommer ein Licht einer Kerze nicht unbedingt so ins Gewicht. Aber je dunkler es ist, desto schöner, desto mehr ruft der Schein eines Lichtes einer Kerze Menschen zusammen. Wir zünden Lichter an, wir erfreuen uns an der Atmosphäre, die eine Kerze ausstrahlt. Nehmt einen ganz dunklen Raum und stellt nur eine Kerze hinein. Das löst etwas aus bei mir. Das macht was mit mir. Ganz klar, etwas Anheimelndes. Und wer Kinder hat, der hat die Zeit genutzt, Laterne zu laufen. Im Sommer Laterne laufen, wenn es draußen nicht so richtig dunkel wird, weiß ich nicht. Habt ihr schon gemacht? Also ich wäre nicht unbedingt auf die Idee gekommen. Macht nicht wirklich Spaß. Also, es macht wirklich dann Sinn, wenn es dunkel ist, dieser Gegensatz. Aber Licht und Dunkel bedeutet noch mehr. Und zwar so dieser Gegensatz. Dunkelheit steht für Heimlichkeit, Dunkelheit steht für Verbrechen. Man sagt ja mal so im Dunkeln, da ne, ist nicht nur gut munkeln, sondern da geht und das bis hin zum Tod, Dunkelheit. Das hinterlässt Spuren. Erleben wir, ja, erleiden wir, ja. Und auf der anderen Seite steht das Licht für Orientierung, für Leben. Gott setzt alles dran, dass unsere Dunkelheit nicht dunkel bleibt. Und das, die wir selber fabriziert haben, muss man dazu sagen. Nicht er hat es dunkel werden lassen, sondern wir haben uns da hinein manövriert. Und dann heißt es in der Weihnachtsgeschichte im Johannesevangelium, die so ganz anders ist als bei Matthäus und bei Lukas, die wir eigentlich so nachher Stück um Stück auch verfolgen werden und die wir fast auswendig kennen. Das Leben selbst war in ihm, in Jesus Christus. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. So in dieser Übersetzung. Gottes Licht kommt rein. Und wir geben uns alle Mühe, das wieder wegzukriegen. Genau das ist damals passiert. Das heißt, Gott macht das nicht von einem geschützten Punkt aus, wie so ein Strahler, der hängt weit genug weg und bringt das Licht runter, sondern dieses Licht kommt zu uns. Jesus in Person. Und er sagt uns ganz deutlich, dir sagt er ganz deutlich, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht für dich. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder in einer anderen Übersetzung, wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Ist das nicht tröstlich? Im Dunkeln umhertappen? Manchmal reicht es schon zu Hause im Dunkeln im Keller zu gehen. Als Kind ein Horror. Da kommen Gedanken, da könnte ja was. Und wenn das dann raschelt und ruschelt, bei Jesus tappen wir nicht im Dunkeln. Gott hat das vorbereitet, dass sein Licht in unsere Dunkelheit, in die Gottesferne hineinstrahlt. Und damit das, was wir Leben nennen, Leben werden kann. Da, wo er hineinkommt. Und auch das in Jesaja 60, diese Aufforderung an ein Volk, was eigentlich ja hoffnungslos war in dem sogenannten Trostbuch. Jesaja, der zweite Teil. Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und die Herrlichkeit erscheint über dir. Dunkelheit in der Völkerwelt. Hey, das ist Fakt, bis heute Fakt. Dieser Strahler Gottes, das Licht ist zu den Juden gekommen und von da aus breitet es sich aus. Deswegen, Leben, hallo? Irgendeiner will nicht. So. Ist immer gut. Ich danke euch Technikern, ihr seid grandios. Ohne euch klappt hier gar nichts. Leben ist da, wo Gott ist. Gottes Licht kommt zu uns Menschen und Leben ist da. Ich war schon ein weiter, manchmal vergesse ich das auch. Leben ist da, wo Gott ist. Ist uns das bewusst? Da, wo Gott ist, ist Leben. Und das sage ich auch auf dem Hintergrund auch unseres erlebten Schmerzes. Da, wo Gott ist, ist Leben. Und deshalb auch Treffpunkt Stall. Ich habe jetzt hier so ein kleines wirklich nur aufgebaut. Es wird mehr werden. Es wird sich Stück um Stück entwickeln. Eigentlich müsste das, damit es wirklich passt, dastehen. Aber wir lassen es einmal auf der Seite. Treffpunkt Stall. Da geht es hin, denn da ist Licht hineingestrahlt. Das brauchen wir. Und wir sollten nicht meinen, dass wir diejenigen sind, die Licht dekorieren, die das Licht eingekauft hätten, die das Licht sicher hätten. Wie gut, dass Gott uns sein Licht immer wieder anzündet. Wir haben bei uns so immer Kerzen eigentlich auf dem Tisch stehen. Und dann aber dann ist natürlich verbrannt. Also ein neues Licht, ein neues Teelicht hingestellt. Aber was passiert, wenn es hier drin nicht brennt? Wir brauchen Gott, der uns Licht anzündet. Und die Adventszeit war immer eine Zeit der Besinnung, eine Zeit der Buße, eine Zeit der Umkehr, der Neubesinnung, der Lebenserneuerung. Und ich merke, das brauche ich auch immer wieder neu, diesen Anstoß eigentlich von außen. Hey du, bist du noch auf dem Weg? Hey du, folgst du noch dem Licht? Eigentlich ist Treffpunkt Stall nur eine Fortsetzung von dem, was ich vorher die ganze Zeit mit euch versucht habe zu machen, Jesus nachfolgen. Da geht's hin, zum Stall, da geht's hin, aber nicht nur. Deshalb, wir machen es hell mit vielen Lichtern und Kerzen, aber wie hell ist es in dir? Oder wie dunkel sieht's in dir aus? Wo ist es an der Zeit, aus dem Dunkel in dieses Licht Gottes hineinzutreten. Deswegen Adventszeit heißt Zeit nehmen zur Begegnung mit Gott. Das braucht's. Das ist das Wichtigste, was wir tun können. Das ist schön, Plätzchen zu backen. Es ist schön, Advents- und Weihnachtslieder zu hören. Gehört für mich auch mit dazu. Aber es ist nicht nur so, dass diese emotionale Seite von uns bespielt werden soll, sondern das andere. Advents- und Weihnachtszeit ohne Gott ist eigentlich eine traurige Zeit. So empfinde ich das oft. Und dann, deswegen habe ich gesagt, eigentlich möchte ich das woanders hinstellen. Die Krippe und Kreuz gehören immer zusammen. Nicht von ungefähr gehört das so. Und eigentlich würde ich mir da fast noch so einen Stern oben drüber wünschen, eben halt als Bild für diese Sterne des Advents, um es deutlich zu machen, dieses Licht gehört hier alles mit hinein. Und wer dann nur ein niedliches Kind in der Krippe sieht, ach wie süß, ach wie niedlich, der vergisst erst einmal, Jesus hat genauso in die Windel gemacht wie alle anderen kleinen Kinder auch. Also so ganz romantisch, was wir draus machen, war das gar nicht. Der hat genauso gekräht wie jedes andere Kind auch. Und das muss man sich einfach auch einmal gönnen und denken dürfen. Und dann geht es eben halt weiter. Das ist ja eben nicht Ende Gelände, sondern hier geht es weiter. Das zu verfolgen, den Weg Jesu weiter mitzugehen, um den Wert und die Bedeutung von Weihnachten zu kapieren. Gott wollte nicht einfach ein harmloses Kind in diese Welt schicken, bedroht noch dazu. Nein, Gott wollte uns nicht einfach auch nur ein kleines, niedliches Geschenk machen. Wir freuen uns über Geschenke. Geschenke sind toll, ja, aber einfach so ein harmloses Geschenk, beziehungsweise eigentlich müsste ich ja sagen, ja, und was ist mit den Geschenken, die wir nicht haben wollen, die tauschen wir um. Was toll. Jesus ist nicht umtauschbar. Geht nicht. Annahme verweigert. Jesus ist zu uns gekommen. Nicht damit wir sortieren, sondern weil wir ihn brauchen. Und nicht für ein paar freie Tage. Und nicht damit wir uns zuallererst ein paar schöne, gelungene Geschenke machen. All das ist Beiwerk und all das hat seinen Platz. Ich finde das auch toll, als Familie so das Wichteln miteinander zu machen, um das zu reduzieren. Nicht einen Geschenkemarathon zu machen, nicht die Wirtschaft anzukurbeln, sondern in dem Bewusstsein, ich bin so reich beschenkt, ich beschenke dich auch gerne. Nein, Weihnachten ist eben halt nicht nur einmal im Jahr. Weihnachten ist nicht nur dann, wenn der Kalender es hergibt. Nicht nur dann, wenn Black Friday gewesen ist oder der Montag noch hinterangeschoben wird, wo man alles so günstig kriegen kann. Nein, absolut nicht. Und dann wird es irgendwann wieder abgeschmückt und der Alltag hat uns wieder. Hurra! All das ist mir zu wenig. Ich möchte mehr. Und deshalb, mit Weihnachten kommt Gottes Plan für uns Menschen. Gott, ja, kommt für uns Menschen zur Erfüllung. Habe ich vergessen. Irgendwie hat es gestreikt. Gott will uns Menschen aus unserer Sinnlosigkeit herausholen. Manchmal brauchen wir eben halt diese Zielmarkierung wieder ganz neu. Sagen, darum geht es eigentlich. Alles andere ist schön, aber es ist Beiwerk. Es geht ums Leben. Es geht darum, dass wir aus Verdammnis, aus Gottesfeindschaft, aus Todesverfallenheit herauskommen. Was hat uns der liebe Kollege Paul-Gerhard Knöppel bei unserem Trauergespräch gesagt? Unsere Tochter ist auf der anderen Seite des Grabens. Wir sind auf dieser Seite. Und wir kommen da nicht rüber. Und wir sind da mit unseren Schmerzen. Das ist die eine Seite. Und gleichzeitig weiß ich, dass unsere Tochter Alexandra am Ziel ihres Lebens ist. Ich kann es nicht anders beschreiben, weil das auch mein Ziel ist. Auch dein Ziel, auch unser Ziel. Sie erlebt das, wo ich hin will. Nur sie fehlt mir auf dieser Seite. Und das ist genau das, was die Sache so schmerzhaft macht. Bei jedem Menschen, den wir loslassen müssen, egal ob der nun 40 ist, ob der ein 60 ist, 90 ist, auf dieser Seite fehlt er. Aber auf der Seite, ist er angekommen? Das ist die große Frage. Das ist das. Gottes Plan für uns Menschen erfüllt sich da, wo Menschen da ankommen, zu Hause sind. Denn um nichts weniger geht es, um das Zuhause, das zu finden. Und deshalb, auch wenn wir das so oft gehört haben und hören werden, wir werden die Größe und Bedeutung von Gottes Plan, von seiner Liebe zu uns Menschen, glaube ich, nie ganz erreichen. Wir können uns nur beschenken lassen. Aber ich merke, mir hat das selbst ganz viel Trost gegeben. Auch wenn der Schmerz, der es nicht ausradiert. Nein, er ist da. Krippe und Kreuz bedeutet, Gott kommt für dich und Jesus stirbt für dich. Ich weiß nicht, ob ihr das hier so ganz sehen könnt. Mich hat es fasziniert, das war in dem Gemeindehaus in Schwelm vor dem Umbau. Wir hatten Krippenfiguren geliehen bekommen, die so eigentlich grob aus Holz geschnitzt mit der Krippe dabei. Und das Kind, könnt ihr den Heiligenschein sehen beim Kind? Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Blitz vom Fotografieren. Das war gar nicht beabsichtigt. Das habe ich hinterher erst zu Hause gemerkt, als ich das Foto anguckte, dachte, hey, das ist ein Schnappschuss, nicht beabsichtigt und doch drückt er etwas aus. Krippe und Kreuz mit Jesus Christus. Und das hat mich einfach auch so, ja, berührt. Gott kommt für mich, er wird klein für mich und Jesus stirbt für mich und er will mit dir leben, mit mir leben. Das heißt, Kreuz ist nicht Endstation. Deswegen finde ich es, für mich gehört ein Kreuz immer leer. Da darf kein Korpus hängen. Das Kreuz bleibt leer, weil das Grab auch leer ist, weil Jesus doch lebt. Und dann kann ich auch, weil ich meinen Wert gefunden habe, weil ich mein Ziel gefunden habe, weil ich meine Orientierung gefunden habe, für andere auch zum Hinweiser werden, zum Wegweiser und wie in diesem tollen Bild von Kranach, ein Wegweiser, wie Johannes der Täufer. Ich weise von mir weg hin auf Jesus Christus. Das wollen wir als Gemeinde. Es geht nicht um uns, es geht um Jesus Christus. Genau das. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Und dann noch ein letztes Wortpaar. Anfang und Ende. Ich weiß nicht, so diese Spannung, ich habe sie ja schon skizziert. Wann sind wir endlich da? Wie lange noch? Wie oft müssen wir noch schlafen? Und da sind diese Adventskalender einfach toll. Es gibt ja schon Kinder, die haben manchmal versucht, das ein bisschen zu beschleunigen. Man macht einfach ein paar mehr Türchen auf oder packt ein paar mehr Geschenke aus. Leider funktioniert das mit dem Kalender nicht so ganz. Der 24. wird nicht dadurch schneller. Also die Zeit des Wartens und der Ungeduld hat irgendwann eben halt ein Ende. Aber bis dahin bleibt es spannend. Und irgendwann ist eben halt alles da. Man versammelt sich in trauter Runde und man feiert Weihnachten. Aber irgendwann ist es wieder vorbei. Irgendwann ist Silvester, neues Jahr. Es wird umdekoriert, viel zu schnell. Mich hat es jedes Mal erschüttert, wenn du dann reinguckst, zum Beispiel, ich nenne mal einen Laden Teddy. Kaum ist Weihnachten raus, ist Ostern drin. Da kannst du ganz früh das Gras kaufen und. Also dekorieren wir nur um. Wie wohl mit Ostern können die Leute fast noch weniger anfangen als mit Weihnachten. Also die Frage ist berechtigt, was bleibt eigentlich durch diesen Gang, durch die Advents- und Weihnachtszeit? Gibt es irgendetwas, was bleibt? Gott bereitet vor. Das hat er uns in seinem Wort bewiesen. Stück um Stück. Er hat Weihnachten lange geplant. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal versucht habt, diese Zeitspanne vor Augen zu führen. Das sind Jahrhunderte, das sind Jahrtausende. Und ich bin ungeduldig, wenn ich etwas ganz schnell wieder geht. Wenn ich etwas ganz schnell wieder vorbei ist. Wenn nicht ganz schnell die Kraft wieder herkommt. Wenn nicht ganz schnell der Alltag wieder da ist. Wenn nicht ganz schnell. Gott bereitet immer noch vor. Weihnachten war doch nicht Ende. Er bereitet das Ende vor. Das, was nach Weihnachten kommt. Das, wenn Jesus Christus wiederkommt. Und alle, die an ihn glauben, mit ihm in sein Reich, in seine Herrlichkeit aufgenommen werden. Das ist die große Perspektive, dieser große Bogen, das Ende sozusagen dieses roten Fadens, das letzte Ziel Gottes. Und dann nehme ich da Verse mit hinein, die mich momentan abholen, flashen. Perspektive geben. Offenbarung 21. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Ich kann euch sagen, wir haben so viele Tränen geweint und dann mir diese Perspektive vor Augen zu halten. Es wird ein Ende haben. Und dann wird es nur noch Freude geben, weil wir in Gottes Gegenwart sind. Nur da bin ich noch nicht. Aber ich brauche diese Perspektive. Und dann dieses von A bis Z. Mich hat das immer gewundert in den Bibelübersetzungen. Wenn da steht, ich bin das A und das O. Ich habe immer gedacht, Leute, das ist Quatsch. Das ist nicht Deutsch. In der deutschen Übersetzung hat da zu stehen, ich bin das A und das Z. Oder ich muss sagen, Leute, ich bin das Alpha und das Omega. Dann passt es vom Griechischen wieder her. Aber das soll ja deutlich machen, Anfang und Ende, Gott ist da. Und zwar an jedem Tag. Er macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Genau darum geht es. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Gottes Rahmen ist so unendlich groß und ich bin so unendlich klein. Meine Lebensspanne ist verschwindend gering. Lebe ich eigentlich noch auf dieses Ziel hin, auf dieses Z oder Omega hin? Bestimmt es noch meine Gegenwart? Oder bin ich irgendwo vielleicht hängen geblieben? Bestimmt es noch meine Entscheidungen? Oder ist das langweilig? Habt ihr doch alle schon gehört? Advent, Weihnachten, wieder einmal, alle Jahre wieder. Die Adventszeit will uns neu ausrichten, uns dabei helfen, vom Ende her zu leben. Einmal dahin zu gucken, zum Z, und dann vielleicht zurückzublicken. Und dann zu merken, all das, was jetzt momentan so riesig ist, ist in Gottes Augen gar nicht so riesig. Für mich schon. Für mich bleibt das Mount Everest. Und doch in Gottes Augen ist es ganz was anderes. Machen wir uns wieder auf zu Jesus. Heute, morgen, Advent, Weihnachten, Silvester, Neujahr, das ganze Jahr leben wir im Licht seines Wiederkommens. Treffpunkt steil. Vielleicht müsste ich eher das Ganze umbenennen. Treffpunkt Ewigkeit. Vielleicht wäre das ja das Richtige, die richtige Perspektive. Kommt und seht, macht euch auf den Weg. Gott hat alles vorbereitet für dich, dein Zuhause. Es wartet. Sind wir noch unterwegs? Ich bete. Jesus Christus, hab dir von Herzen Dank, dass du uns diesen großen Bogen gezeigt hast, dass du das in diesem Ich-Bin-Wort so vollendet ausgedrückt hast. Und manchmal sehen wir nicht mehr als nur den nächsten Moment und manchmal nicht mehr das. Vor lauter Tränen, vor lauter Schmerz. Und doch, du bist inmitten des Leides bist du da. Du hast Tränen vergossen um deinen Freund Lazarus. Du hast Tränen vergossen angesichts des Leides hier auf der Erde. Wir sind deine Geschöpfe. Du hast uns gemacht. Du bist unser Retter. Und du wartest auf uns. Du kommst wieder. Ich bitte dich für mich, für uns, um Begegnung mit dir in dieser Zeit des Advents, um Bewegung hin zu dir, miteinander, füreinander, inmitten unseres Alltages. Setzt du uns ganz neu dieses Z, dieses Ende vor Augen. Du kommst, du bist noch nicht fertig. Du kommst wieder. Danke dafür. Amen.